Ja. Danke. Schön, dass ihr hier seid. Auch nochmal von mir ein herzliches Willkommen hier in unserer Gemeinde, im Gottesdienst. Willkommen im Livestream, wenn ihr dabei seid. Der Technik sei Dank und hier auch beiwohnen könnt diesem Gottesdienst. Wir haben zwar schon gebetet, aber ich finde, Gebet kann es nie genug geben. Und deswegen würde ich einmal auch ganz kurz nochmal mit uns beten. Wir dürfen dazu aufstehen zur Gottes Ehre. Und ich bete einmal kurz. Vater im Himmel, danke dafür, dass du uns diese Möglichkeit gegeben hast, dich anzubeten, sei es durch Lieder, auch durch das gesprochene Gebet, aber auch wenn wir im Geist zu dir beten, weil wir gerade keine Stimme haben, hörst du und bist uns nah. Und ich danke dir für dieses wunderbare Privileg, dass wir haben, wieder diesen Gottesdienst zu feiern, dass wir uns hier in diesem Saal versammeln können, dass wir aber auch in der heutigen Zeit von zu Hause, wenn wir mal verhindert sind, trotzdem beiwohnen können und diese innige Gemeinschaft mit dir genießen und auch miteinander genießen können. Und so bitte ich dich einfach um deinen Segen, dass du durch mich sprichst und dass wir deine Botschaft hören können, aber sie nicht nur einfach mit den Ohren hören, sondern bis in unser Herz dringen lassen, denn genau da gehörst du hin, da sollst du wohnen, Herr. Amen. Genau, es wurde ja schon in der Einleitung erwähnt, es wird heute weitergehen mit unserer Predigtreihe aus dem Hebräerbrief zu den sogenannten Glaubenshelden, also zumindest umgangssprachlich werden sie so bezeichnet. Bevor ich aber in die Bibel eintauche und in die Geschichte des Josef oder in die Begebenheiten des Josef, möchte ich ein bisschen einen kleinen Exkurs machen und eine andere Geschichtsstunde halten. Ihr kennt das von mir, ich bin so ein bisschen Geschichtsfreund. Heute möchte ich aber die Geschichte ein bisschen aufweichen, denn es wird mehr so in den Bereich ja, Geschichte im Sinne von, was man sich am Lagerfeuer vielleicht erzählt oder Märchen. Es geht um die griechische Mythologie. Ich weiß nicht, wie viele damit in eurem Alltag Berührungspunkte habt, ich jetzt nicht so viel. Aber tatsächlich gibt es einen Begriff, den habe ich, glaube ich, einmal in meinem Leben auch verwendet. Wem sagt der Begriff eine Odyssee etwas? Ja, hier so ein bisschen nicken, so zustimmen, ah, doch einige mehr Finger, also gut. Ich musste nämlich jedes Mal, als ich das in der Predigt geschrieben habe, nochmal nachgucken, wie man das jetzt wirklich schreibt, weil es ist 2S, 2E, das ist ein furchtbares Wort. Eine Odyssee, für diejenigen, die nicht ungefähr oder die nicht wissen, was das ist, damit bezeichnet man oder ist halt so ein Oberbegriff für eine lange Irrfahrt, also wenn man ans Ziel kommen will, aber dann nicht einfach von A nach B, wie das Navi sagt, sondern man zieht einmal um die halbe Welt und wieder zurück und merkt dann, hey, die erste Ausfahrt hätte ich nehmen müssen. Und das ist eine Odyssee. Wo kommt der Begriff her? Ist ganz einfach von einem der bekanntesten Irrfahrer der Welt, Odysseus, ein griechischer Held der Antike und damit auch gleich beim Thema Held. Es geht um Helden und das ist so ein Held, wie wir ihn vielleicht kennen, wie wir uns vorstellen. Er ist ein listiger Mann. Ich will jetzt nicht ausschweifen sein, ich bin nämlich sehr begeistert von diesem Thema, deswegen bremst mich rechtzeitig mit Blicken, wenn ich zu viel davon erzähle. Das Wichtigste ist, Odysseus hat im Krieg gegen Troja gekämpft. Vielleicht sagt uns diese Stadt, ist ein Begriff aus Film, Fernseh, Schule. Troja, auf jeden Fall wurde Troja belagert und unter anderem durch seine List konnten die Griechen dann gewinnen, die Stadt Troja erobern, einnehmen. Und jetzt ist der Krieg vorbei und Odysseus will nach Hause. Hat jetzt ein paar Tage, Wochen Seefahrt vor sich, freut sich vielleicht schon so auf ein paar entspannte Tage an Deck, einfach ein bisschen in der Sonne liegen, nachdem er jetzt jahrzehntelang Krieg geführt hat gegen so eine dämliche Stadt. Und er segelt halt los und sein Heimweg oder seine Reise wird zu einer Odyssee und dauert genau 10 Jahre. Der Typ braucht, also der ist nur durchs Mittelmeer geschippert. Das ist jetzt nicht, dass er die halbe Welt gesehen hat. Der hat es geschafft, 10 Jahre im Mittelmeer im Kreis zu fahren. Und das ist zum Teil selbstverschuldet bei ihm gewesen, aber zum Teil halt auch einfach Pech. Denn das Erste am Anfang ist nämlich wirklich Pech. Er landet auf einer Insel, begegnet dort einem Zyklopen. Das ist ein Riese mit nur einem Auge. Und dieser Riese nutzt ihn und seine Mannschaft als Vorratskammer. Also der bedient sich halt und isst einige seiner Männer auf. Natürlich will er da raus, macht den Riesen betrunken, sticht ihm das eine Auge, das er hat, aus und flieht aus der Höhle. Man kann sich denken, oh, eine spannende Geschichte, also hat er, wenn er dann später zu Hause ist, was zu erzählen. Aber Odysseus hat auch ein kleines Problem, er ist nämlich ein bisschen arrogant und auf der Flucht brüllt er noch dem Riesen hinterher, ne? Ich bin's übrigens Odysseus, ich habe dir das Auge ausgestochen. Warum auch immer er das getan hat, es war ihm wichtig, dass der Riese weiß, wer ihn blind gemacht hat. Doof nur, dass dieser Riese der Sohn des Poseidon war. Ich weiß nicht, wie viel ihr mit dem griechischen Götterpantheon vertraut seid. Poseidon, der wird auch immer dargestellt mit so einem Dreizack, Gott des Meeres. Und nehmen wir jetzt mal an, für die Geschichte, es gibt diese ganzen Götter. Als Seefahrer sollte man vielleicht genau einen Gott nicht ans Bein pinkeln. Und das ist der Gott des Meeres. Und genau den hat Odysseus jetzt als Feind. Und genau ab diesem Zeitpunkt wird seine schnelle Heimreise zu einer Odyssee. Denn Poseidon ist kein gnädiger Gott, kein Gott, der sagt, ja, okay, komm, mein Sohn wollte ihn fressen. Also ein bisschen hat das schon verdient dafür, dass ihm jetzt das Auge weg ist. Nein, Poseidon schickt ihm Stürme, schickt ihn immer wieder irgendwo anders hin. Also Odysseus kommt einfach nicht ans Ziel. Zwischendurch, auch wieder ein bisschen selbstverschuldet, landet er auf einer Insel bei einer Zauberin. Dort bleibt er auch ein Jahr lang mindestens. Ich habe auch Quellen gelesen, die sagen 2 Jahre. Da allerdings nicht ganz so gezwungenermaßen. Er hat einfach in der Zeit eine Affäre mit dieser Frau und verbringt dann einfach ein Jahr auf der Insel, ohne Gefangener zu sein, bevor er dann weiter segelt. Wohlgemerkt, er ist bereits verheiratet und zu Hause wartet seine Frau treu auf ihn. Und so kommt Odysseus eben durch viele, auch wie ich finde, sehr interessante Abenteuer. Also wenn ihr später Zeit habt, kann ich euch mehr davon erzählen. Hier vorne möchte ich das nicht. Es geht mir einfach nur darum, dass es, diese Odyssee ist eine Geschichte, so wie wir uns einen Helden darstellen, listig, mutig, gut, an einigen Stellen auch arrogant und vielleicht ein wenig dumm, aber doch immer wieder schafft er es mit seiner Intelligenz und es ist eher eine List, schließlich dann nach 10 Jahren doch auch mit Hilfe von einigen anderen Göttern und anderen Menschen nach Hause zu kommen. Nach 10 Jahren Irrfahrt, seine Frau hat da treu auf ihn gewartet, er entledigt sich aller Verehrer, die in der Zeit seine Abwesenheit genutzt haben, um ihr den Hof zu machen, wird wieder Herrscher über sein Königreich. Aber das Bemerkenswerteste an der Odyssee finde ich, Odysseus segelt mit 12 Schiffen und mehreren 100 Mann Besatzung los. In Ithaka, seiner Heimat, kommt genau einer an, nämlich er selbst. Also ganz ehrlich, ist vielleicht eine coole Geschichte, aber ich wäre nicht gerne dabei gewesen an seiner Seite, weil ganz ehrlich. Genau, eine Odyssee, eine Geschichte eines Helden, ein Held, der ans Ziel kommen will. Und damit versuche ich jetzt in meiner Begeisterung den Bogen zu schlagen zu dem heutigen Thema. Es geht um Josef. Auch Josefs Geschichte ist eine davon, dass Josef ein Ziel hat. Er weiß es vielleicht selbst zu dem Zeitpunkt noch nicht. Seine Reise führt nämlich nicht nach Hause, sondern genau in die andere Richtung. Aber es ist doch eine Reise, die man vielleicht auch als eine Odyssee, eine Irrfahrt bezeichnen könnte. Denn er kommt über Umwege in ein anderes Reich. Aber lasst uns einfach gemeinsam mal diese Geschichte lesen, oder ich werde sie zumindest kurz zusammenfassen und auszugsweise immer wieder mal Verse lesen, die ich wichtig finde oder die mir wichtig geworden sind. Und die Geschichte von Josef ist ab 1. Mose Kapitel 37 mit einer Unterbrechung, wird sie da erzählt. Also wenn ihr eure Bibeln dabei habt, 1. Mose Kapitel 37, könnt ihr gerne aufschlagen. Also einmal kurz zu Josef. Er ist der Sohn Jakobs und lebt bei seinem Vater, hat dort auch ein relativ gutes Leben, denn es wird gesagt, dass er der Liebling seines Vaters ist. Ne? Also seine ganzen Brüder bzw. Halbbrüder sind draußen in der heißen Sonne unterwegs und müssen Vieh hüten, müssen da die Arbeiten verrichten und er sitzt halt zu Hause bei seinem Vater und wird ab und zu halt geschickt, um zu berichten, was seine Brüder denn so tun. Und ein sehr angenehmes Leben als Lieblingssohn. Er bekommt einen wunderschönen Mantel, also ein wunderschönes Kleidungsstück von seinem Vater geschenkt, das er natürlich stolz überall herum zeigt, präsentiert, was er doch für einen tollen Mantel wegen der ganzen harten Arbeit, die er leistet, weiß ich nicht, bekommen hat. Ich musste immer bei dieser, wenn ich Josef halt gelesen habe, immer an dieses, ein Bild aus dem Internet denken, was ich mal gesehen habe. Ich habe es leider nicht mitgebracht, das wäre eigentlich clever gewesen von mir. Da wird einfach gezeigt, so, ja, wie das Frühstück für das Lieblingskind vorbereitet wird. Und dann sieht man da ein aus Toast, also aus Brot, so ein Bärchen geschnitten, auch wirklich liebevoll geschnitzt und dann so ein paar Beeren und sowas zu. Also wirklich so schön anzusehen, so, und das ist das Frühstück für das Lieblingskind. Und im nächsten Bild sieht man dann ja das Frühstück halt für das andere Kind, sieht man dann eine Scheibe Toast und in der Mitte fehlt genau in der Form eines Bärchens das Stück. Also das ist dann. Und ganz ehrlich, so ungefähr stelle ich mir das Leben Josef vor. Also ne, für ihn schön alles vorbereitet und ach, da auf dem Feld sitzen ja auch noch Brüder. Ganz ehrlich, ich war zum Glück nie in der Position. Ich habe zwar Geschwister, aber bei uns ging es doch relativ, also zu meinem Leidwesen relativ gleich zu. Ich hätte gern die Rolle des Josef eingenommen, kein Problem. Aber auf jeden Fall, so geht das Leben Josef los. Und ganz ehrlich, verständlicherweise finden die Brüder das nicht so toll. Und dann kommt er eben in seinem neuen Mantel und erzählt ihnen: Leute, ich habe was Verrücktes geträumt. Ne, wir haben auf dem Feld gearbeitet, haben unsere Gaben gebunden, haben wir sie alle hingestellt. Und eure Gaben haben sich dann vor meiner verbeugt. Sagt der Lieblingssohn, ne? Sagt das Lieblingskind so nach dem Motto: Hey, mir geht's richtig gut, wir haben alle, also ich glaube, das erste war, wie, du hast gearbeitet. Das war das Verrückte an dem Traum, aber natürlich nicht erfreut davon. Und er träumt noch mal ein zweites, dann gibt es dann Mond, Sterne, Gestirne, alles verbeugt sich vor ihm. Diesmal ist auch sein Vater dabei, als er diesen Traum erzählt, und auch der sagt: Hättest du vielleicht nicht erzählen sollen. Also Josef hat viele gute Eigenschaften, Einfühlungsvermögen, Intelligenz würde ich am Anfang eher weniger ihm zuordnen. Aber seine Brüder haben die Nase voll. Sie schmeißen ihn in einen Brunnen in der Absicht, ihn umzubringen. Nur weil der Älteste seiner Halbbrüder dann eben Einspruch einlegt und sagt: Wir können es doch nicht so versündigen. Lass den erstmal in den Brunnen, wir überlegen, was wir mit ihm machen. Nutzen sie die Chance, als sie eine Karawane vorbeiziehen sehen, und verkaufen ihn als Sklaven. Ich muss ganz ehrlich sagen, den Bruder in den Brunnen zu schmeißen, ich habe gerade gesagt, ich habe selbst Geschwister, den Teil kann ich ehrlich gesagt noch nachvollziehen. Da hätte ich jetzt gesagt: Kommt, lasst ihn eine Nacht in den Brunnen, holt ihn am nächsten Tag wieder raus, das nächste Mal wird er vielleicht nicht erzählen, was er geträumt hat. Zumindest nicht, wenn er so etwas träumt. Bis dahin kann ich mit den Brüdern mitgehen. Ab dann allerdings schwieriger. Also ich habe meine Geschwister auch zum Teil nicht gemocht, hatte verschiedene Gründe, aber mir wäre nie auf die Idee gekommen, sie als Sklave zu verkaufen. Auch weil ich nicht mal wüsste, wo man sie bei eBay reinstellen muss. Aber generell, das hätte ich einfach nicht gemacht. Und so kommt Josef nach Ägypten. Er ist Sklave zu einer Zeit, in der es war nie gut, Sklave zu sein, aber gerade in dieser Zeit, in der Josef gelebt habe, glaube ich, war das kein Spaß, Sklave zu sein. Durch die Hitze, durch die ganzen Witterungen wird er da mit seiner hinter einem Kamel hergeschleift, bis nach Ägypten, was ziemlich weit weg ist. Dann wird er da wie Ware ausgestellt, ne, hier könnt ihr kaufen, sieht gut aus, ist kräftig, gesund, ne, und dann Leute gehen an dir vorbei, wirklich wie an so einem Schaufenster, und gucken sich an: Na, ich brauche jetzt jemanden, der muss im Steinbruch vielleicht Steine kloppen, ich brauche jemanden, der in der Sonne steht und mir Lehmziegel zusammenschlägt, ich brauche jemanden, der auf dem Feld das Unkraut da rausreißt, also man weiß gar nicht, wo man landet. Und er wird gekauft von einem hohen Hofbeamten, dem Potiphar, kommt da in den Hof und darf dort erstmal als Verwalter tätig sein. Und Gott schenkt ihm Gelingen in allem, was er tut. Also Potiphar, nach einiger Zeit sieht Potiphar: Mensch, das ist ein ziemlich pfiffiger Kerl. Gott schenkt ihm Gelingen. Also es wird auch tatsächlich so beschrieben, dass er gemerkt hat, dass das von Gott kommt. Ich kümmere mich in meinem Haushalt um nichts mehr. Wenn ihr irgendwie fragt, keine Ahnung, da ist neuer Wein gekommen, wo muss der hin? Frag Josef, der weiß das. Wenn jemand fragt, keine Ahnung, wir müssen irgendwas am Haus reparieren, frag Josef. Der sagt dir, welchen Handwerker geholt werden muss, der sagt dir, wie viel das kosten darf, der verhandelt den Preis. Egal, worum es in dem Haus ging, frag Josef. Potiphar hat keinen Finger mehr krumm gemacht, was seinen Haushalt betrifft. An sich kann man sagen, doch ein relativ angenehmes Leben. Aber nicht zu vergessen, Josef ist immer noch Sklave in einem fremden Land. Es ist nicht so, dass er gesagt hat: Du Potiphar, ich habe Heimweh, kann ich vielleicht mal für ein paar Wochen meine Familie besuchen? Das wäre nicht gegangen. Wenn er geflohen wäre, egal wie gut es ihm in Anführungsstrichen jetzt auch geht, er ist immer noch an diesen Ort gekettet, er ist immer noch Sklave. Und da bietet sich ein bisschen die Möglichkeit für Zerstreuung, ne, in seiner Situation. Die Frau des Potiphar, ja, ich weiß nicht, macht ihm Avancen, macht sich an diesen jungen, gut aussehenden Mann ran. Gelangweilt im Haushalt sitzt sie da und sieht ihn immer wieder und lädt ihn ein: Komm doch zu mir ins Bett. Ganz ehrlich, es ist doch eine große Versuchung. Er ist in der Fremde, zu Unrecht. Ich meine, klar, er war vielleicht ein bisschen eingebildet, aber das rechtfertigt noch lange nicht das Verkauftwerden in ein fremdes Land. Er tut seine Arbeit dort gut, aber er ist gefangen. Er ist in der Fremde, er ist immer noch ein Sklave, Eigentum von jemand anderem. Und da bietet sich doch diese Versuchung, diese Verlockung an. Und wie Josef reagiert, finde ich bemerkenswert. Deswegen wollen wir das zusammen noch einmal lesen. Diese Stelle finden wir nämlich in 1. Mose 39. Und da ist es der Vers 9. Ich lese aus der Hoffnung für alle einfach, weil es ein bisschen zugänglicher ist. Also 1. Mose 39, Vers 9. Ich habe genauso viel Macht wie er, also in dem Fall Potiphar im Haushalt. Nur dich hat er mir vorenthalten, weil du seine Frau bist. Wie könnte ich da ein großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Ich finde diese Stelle bemerkenswert, denn Josef hat meines Erachtens auch genug Grund, ein wenig sauer auf Gott zu sein. Was soll das? Warum schickst du mir diese Träume und dann noch nicht mal die Weisheit, den Mund zu halten? Was schickst du mich in die Fremde als Sklave? Ne, sagst hier, ich habe einen guten Plan, ich liebe dich als mein Kind, aber jetzt sitze ich hier in einem fremden Land und muss jemand anderem dienen. Also Josef hätte genug Gründe zu sagen, weißt du was, Gott, hast mich nach Ägypten geschickt, jetzt kann ich hier auch machen, was ich will. Und sich ein bisschen den Schmerz lindern in der Fremde mit dieser anscheinend doch recht attraktiven Frau. Aber Josef reagiert nicht so. Er sagt, wie könnte ich gegen Gott sündigen? Das kommt ihm gar nicht in den Sinn. Josef glaubt immer noch an Gott und seine Zusagen. Und das finde ich faszinierend. Und die Folge von diesem Gehorsam, dieser Widerstehen der Versuchung ist natürlich, dass er von Gott reich belohnt wird und er wird Herrscher von Ägypten. Na, fast. Potiphas Frau, natürlich gekränkt, ne, wird abgelehnt von diesem jungen Mann, bezichtigt ihn, dass es genau andersrum war, dass er ihr Gewalt antun wollte, dass er sich zu ihr mit Gewalt ins Bett legen wollte. Er erzählt, dass ihr Mann, der glaubt naturgemäß seiner Frau, also Frau, Sklave, wem glaubt man da mehr? Natürlich der Ehefrau. Und Josef kommt ins Gefängnis. Er tut das Richtige und landet im Gefängnis. So wie das in jeder guten Geschichte halt passiert. Ne? Also wenn wir uns an die Odyssee zurückdenken, da ist einer, der verbringt da ein Jahr glücklich, mehr oder weniger glücklich, oder 7 Jahre dann halt auch noch bei einer anderen Frau, also insgesamt von 10 Jahre Irrfahrt, 8 Jahre, die er im Bett einer anderen Frau verbracht hat. In den Geschichten, dieses Widerstehen der Versuchung, der Held kann der Versuchung sich gerne halt hingeben, aber er kommt trotzdem ans Ziel. Und in der realen Welt, bei Josef, er tut das Richtige und wird dafür bestraft. Scheinbar. Also bisher gefällt mir ehrlich gesagt die Geschichte von Odysseus etwas besser. Aber es geht weiter. Was macht Josef im Gefängnis? Natürlich voller Zorn an einem Fluchtplan arbeiten. Wie räche ich mich an Potiphas Frau und dann nach Hause? Wie räche ich mich an meinen Brüdern? Also die Liste an Leuten, die er sich rächen kann, wird echt lang. Nein, er tut seinen Dienst vorbildlich. Er sitzt im Gefängnis und macht im Prinzip genau das Gleiche, was er bei Potiphar gemacht hat, nämlich das, was ihm gesagt wird. Er tut seinen Dienst vorbildlich. Der Gefängnisverwalter ist ihm wohlgesonnen und merkt, dass das jemand ist, dem alles gelingt. Und nach einer Zeit steht da, ist es wieder so, dass der Gefängniswärter von seinem Job nichts mehr macht. Das gibt er alles Josef ab. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, wie genau das damals im Gefängnis ausgesehen hat, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass, wenn Josef wirklich gewollt hätte, ihm die Flucht aus diesem Gefängnis nicht schwer gefallen wäre. Er hätte wahrscheinlich dem Verwalter gesagt, du, ich brauche mal kurz den Schlüssel vom Außentor, ich möchte, da weiß ich nicht, Backwaren holen für die Gefangenen, irgendwie vom Bäcker die Abfälle. Und der Gefängnisverwalter hätte ihm den Schlüssel gegeben und gesagt, klar, ich sehe dich morgen Mittag wieder. Ich weiß nicht, wie lange das zum Markt dauert. Ne? Und Josef hätte sich davon stehlen können. Ich bin mir sehr überzeugt davon, dass, ne, wenn der Gefängniswärter nichts mehr von seinen Pflichten tut, weil das alles der Gefangene tut, clever vom Gefängniswärter, ich meine, er wird dafür bezahlt, aber trotzdem, Josef hätte fliehen können. Aber er tut es nicht. Er sitzt weiter im Gefängnis und vertraut darauf, dass Gott ihm hilft. Und Gott bietet ihm diese Gelegenheit. Dort lesen wir nämlich, dass in 1. Mose Kapitel 40, Vers 8, da sitzen zwei Mithäftlinge bei ihm, der Mundschenk und der Bäcker. Also Mundschenk ist jemand, der dem König die Getränke eingegossen, gereicht hat. Eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe in einer Zeit, in der Getränke von Königen gerne mal vergiftet wurden. Also das musste eine Person sein, der vertraut wird. Bäcker ist klar, ne, backt Brot und andere Backwaren. Die sitzen da und sie haben Träume, die sie nicht erklären können. Wir lesen mal 1. Mose 40, Vers 8, denn ich finde auch da wiederum Josefs Antwort sehr faszinierend. Also, die beiden Gefangenen berichten, wir haben beide einen seltsamen Traum gehabt, aber es gibt niemanden, der uns die Träume deuten kann, klagen sie. Es ist Gottes Sache, Träume zu deuten, entgegnet Josef. Erzählt mir doch einmal, was ihr geträumt habt. Wir lesen hier wieder, auch in dieser Gefängnissituation, auf wen verweist Josef, an wen glaubt Josef? An Gott. Er sagt nicht, oh, mit Träumen habe ich meine Erfahrung, bleibt mir weg damit. Er sagt, Gott kann Träume deuten. Erzählt sie mir und Gott wird sie euch deuten. Und so erzählen die beiden eben ihre Träume. Zum einen träumt der Mundschenk, dass er eben wundervolle Weinreben sieht, drei Stück. Der presst daraus den Saft, also den Wein dann eben, reicht das dem Pharao. Der Bäcker hat nicht einen ganz so schönen Traum. Der hat drei Körbe voll Brot auf seinem Kopf und bringt die halt irgendwo hin. Aber auf dem Weg kommen die ganzen Vögel und fressen halt das gesamte Brot auf. Solche Träume würde ich auch nicht verstehen. Ich habe sie ehrlich gesagt noch nie geträumt. Aber Josef deutet sie ihm. Er sagt, in drei Tagen kriegst du, Mundschenk, deine Position zurück und du, Bäcker, wirst hingerichtet. Haben sich sicher gefreut, die beiden. Und es kommt genauso, wie Josef, oder im Prinzip wie Gott, es gesagt hat. Der Mundschenk wird wieder eingesetzt an seine Stelle, hat von Josef noch die Bitte mitbekommen, wenn du wieder beim Pharao bist, ganz nah dran, ne, ich muss nah rankommen, um seinen Becher voll zu gießen, dann erzähl ihm doch von mir. Und der Mundschenk hält sein Wort und erzählt genau nach 2 Jahren, sofort, sobald er da ist, erzählt er dem Pharao von diesem Gefangenen. Aber warum erzählt er dem Pharao davon? Nicht, weil er sich plötzlich erinnert hat, oh, ich hatte ja was versprochen, sondern der Pharao wiederum hat auch Träume gehabt, die er nicht verstanden hat. Ich werde es Ihnen einmal kurz zusammenfassen. Er stand am Ufer des Flusses Nil und dort grasen fette, wohlgenährte Kühe. Und aus dem Wasser kommen plötzlich 7 richtig abgemagerte, also so Kühe, die kurz vorm Verhungern wahrscheinlich sind, stürzen sich auf die fetten Kühe, verschlingen sie komplett und sind danach genauso mager wie vorher. Für uns alle jetzt, klar, was Gott damit sagen will, ist ja logisch, verstehen wir. Genauso hat der Pharao reagiert. Er wusste nicht, was soll dieser Traum bedeuten, was soll mir das sagen? Und da macht es bei dem Mundschenken Klick, mit Träumen, da gibt es doch im Gefängnis einen, der kennt sich damit aus. Und wir wollen auch da mal weiterlesen, wie das dann da aussieht. So, ich bin ein bisschen zu weit, genau. 1. Mose, Kapitel 41, Vers 16. Kapitel 41, Vers 16. Also Josef wird vor den Pharao geführt. Der Pharao sagt, hier, das sind meine Träume. Also es sind 2 Träume, das andere Mal ist so ähnlich, nur da geht es darum, dass gesunde Ähren wachsen und plötzlich kommen 7 sehr kranke, verdorrte Ähren, schlingen sich um die anderen, zerdrücken sie und danach sind nur noch die Verdorrten übrig. Also so kurz und knapp der Traum zusammengefasst. Und dann sagt der Pharao, du kannst doch Träume deuten. Und Josefs Antwort finden wir dann in Vers 16. Ich selbst kann das nicht, erwiderte Josef. Aber Gott wird dir sicher eine gute Antwort geben. Wie auch die Male davor, ist Gott Teil seiner Antwort. Er ist nicht besonders clever, dass er von selbst auf die Bedeutung der Träume kommt. Er ist nicht besonders listig, dass er irgendwie anders sich schafft, vor den Pharao zu mogeln. Er vertraut einfach auf Gott. Und er sagt, Gott kann dir diese Träume deuten und er deutet sie dann auch und er erzählt dem Pharao, die beiden Träume bedeuten das Gleiche. 7 Jahre lang wird es Ernte im Überfluss geben. Ne, die fetten Kühe, die fetten Ähren. Es wird so viel Nahrung geben, ihr könnt lagern ohne Ende davon. Dann aber werden 7 Jahre kommen, in denen es nichts zu ernten gibt. Also die Felder werden nichts hergeben, das Vieh wird nichts zu fressen haben. 7 Jahre lang Hungersnot. Josef hätte dann sagen können, so, ich habe es dir erzählt, ich bin dann mal wieder zurück im Gefängnis. Aber er geht sogar noch weiter und sagt dem Pharao, was er tun würde. Er sagt, lass 1/5 von allem, was in diesen 7 guten Jahren geerntet wird, lass das einlagern. Pack das irgendwo sicher hin, damit ihr für die 7 Jahre danach noch etwas habt. Die Antwort gefällt dem Pharao. Und jetzt kommt eine Stelle, das ist so eine meiner Lieblingsstellen dieser Odyssee zumindest. Der Pharao sagt, wer wäre denn besser dafür geeignet, diese 7 guten Jahre und die 7 schlechten Jahre danach zu verwalten und sich da um alles zu kümmern, als jemand, der Gott an seiner Seite hat, dem alles gelingt, weil Gott da ist. Und der Pharao berät sich mit seinen Leuten und sagt, wir werden ihn einsetzen. Josef wird zum zweitmächtigsten Mann Ägyptens gemacht, kriegt Siegelring, kriegt die ganzen Kleidung. Und der Pharao sagt auch, in seinem Reich darf niemand auch nur einen Finger krumm machen, ohne dass Josef ihm das erlaubt. Eine unglaublich mächtige Position in einem der damaligen Zeit unglaublich mächtigen Königreich. Und wie ist Josef da hingekommen? Nicht durch List und Tücke, nicht weil er besonders tapfer war oder irgendwelche großartigen Kämpfe geleistet hat. Er hat an Gott geglaubt und hat einfach die ganze Zeit das getan, was er tun sollte, nämlich was Gott ihm gesagt hat. Treu gedient, treu geglaubt und immer wieder an gerade diesen entscheidenden Punkten, wo es dann wirklich darauf ankam, hat er immer auf Gott verwiesen. Er hat die Träume nicht gedeutet, das hat Gott. Er hat der Versuchung nicht widerstanden, weil er nicht gegen Gott sündigen wollte. Und so schafft Josef es eben, in Ägypten diese riesigen Vorräte anzulegen in den 7 Jahren. Dann kommen wirklich die 7 mageren Jahre, so die 7 fetten sind vorbei. Die mageren kommen, überall auf der Welt herrscht Hungersnot, unter anderem auch in seiner Heimat. Und so kommen seine Brüder nach Ägypten, weil es hat sich natürlich rumgesprochen, wo es noch Getreide und Essen zu kaufen gibt. Und es gibt ein Wiedersehen mit Josef. Ich möchte jetzt gar nicht zu viel auf dieses Wiedersehen eingehen. Tatsache ist nur, Josef hat seine Machtposition, die er jetzt hatte, nicht dazu gebraucht, sich an seinen Brüdern zu rächen. Ich meine, er hätte allen Grund dazu. Ne? Wisst ihr noch damals, der Brunnen? Ich habe hier Kerker, die sind ungefähr genauso tief. Ne? Wisst ihr noch, ihr habt mich als Sklave nach Ägypten verkauft? Herzlich willkommen, hier ist Ägypten, ihr seid jetzt alle Sklaven. Das hätte er mit Leichtigkeit machen können. Der Einzige, der ihn daran hätte hindern können, wäre der Pharao. Und welchen Grund hätte der gehabt? Ja, wenn Josef das sagt, ja meine Güte, dann sind das jetzt als Sklaven. Juckt mich doch nicht, der sorgt dafür, dass mein Reich nicht verhungert. Also der darf machen, was er will. Aber das macht Josef nicht. Er gibt sich zu erkennen, nach ein bisschen hin und her, also ein bisschen hat das, glaube ich, doch sein Bruder schon heimgezahlt. Aber er gibt sich zu erkennen. Er sagt, holt die ganze Familie, holt alle hierher. Es gibt hier ein Land, da könnt ihr dann siedeln und da könnt ihr diese mageren Jahre überstehen. Und er nutzt diese Zeit nicht zur Rache, sondern um damit sein Volk zu retten. Er holt sie nach Ägypten, damit sie diese Hungersnot überstehen können. Und das finde ich, das macht für mich einen Helden aus. Nicht irgendwie besonders tapfer zu sein, sondern einfach dieser Glaube an Gott und dieses Weitergeben dieser Gnade von Gott. Und ich wollte noch eine Stelle da auch lesen, was er seinen Brüdern sagt, als sie sich wiedersehen. Und das finden wir in 1. Mose 45. Also wir gehen im Schnelldurchlauf hier durch. Und das ist der Vers 5. Da haben natürlich, nachdem er sich dann zu erkennen gegeben hat, die Brüder natürlich berechtigterweise Angst, dass er sich jetzt irgendwie an ihn rächen wird. Er hat die Mittel, er hat das Motiv. Und er sagt zu ihnen, aber ihr braucht euch nicht zu fürchten. Macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn Gott wollte es so. Er hat mich vorausgeschickt, um euch zu retten. Nach dieser ganzen Irrfahrt in seinem Leben, nachdem er jetzt schon Jahrzehnte fern der Heimat ist, unberechtigterweise im Gefängnis war und sich dann halt wieder hocharbeiten musste, sagt er ganz klar, Gott wollte das so. Er hat die Zusagen geglaubt und deswegen möchte ich jetzt mal kurz auch aus dem Hebräer vorlesen. Ich habe es bewusst bis jetzt noch nicht die Stelle aus dem Hebräer vorgelesen, weil man könnte ja wirklich denken, warum findet Josef im Hebräerbrief Erwähnung? Ja, so sehr hat Josef Gott geglaubt, dass er sogar im Gefängnis gedient hat. Dass er sogar keinen Fluchtversuch unternommen hat oder so sehr hat, durch Glauben hat er es geschafft, sich nicht an seinen Brüdern zu rächen, weil er so sehr an Gott und seine Zusagen geglaubt hat. Aber das ist nicht, wofür Josef in Hebräer erwähnt wird. Wenn wir mal in Hebräer Kapitel 11, Vers 22 lesen, da steht, warum oder welcher Glaube so erwähnenswert für den Schreiber des Hebräerbriefes ist. Dort steht, weil Josef an Gottes Zusagen glaubte, konnte er vor seinem Tod voraussagen, dass die Israeliten Ägypten eines Tages wieder verlassen würden. Er rechnete so fest damit, dass er anordnete, sie sollten bei ihrem Weggang seine Gebeine mitnehmen. Ich möchte einmal kurz die Stelle vorlesen, auf die das hier Bezug genommen wird. Die finden wir nämlich in 1. Mose 50 und da sind es die Verse 24 und 25. Das ist jetzt ein bisschen hin und her gespringt, tut mir leid. Aber es ist halt wichtig, genau auf diese Stelle spricht nämlich der Hebräerbrief an. Als Josef merkte, dass er bald sterben würde, versammelte er seine Brüder um sich und sagte: Mein Leben geht bald zu Ende. Aber Gott wird euch zu Hilfe kommen, darauf könnt ihr euch verlassen. Er wird euch aus Ägypten herausführen und in das Land bringen, das er Abraham, Isaak und Jakob versprochen hat. Schwört mir, dass ihr meine Gebeine mitnehmt, wenn Gott euch nach Kanaan bringt. Die Brüder schworen es. Dieser Zusage hat Josef so sehr geglaubt, dass er seine ganze Irrfahrt ausgehalten hat. Er hat immer fest an diese Zusagen Gottes geglaubt, dass er sein Volk in das verheißene Land führen wird. Er hat die ganze Zeit nicht geglaubt, Gott hat mit mir, Josef, etwas Großes vor und deswegen kann ich all das aushalten. Darum ging es Josef gar nicht. Deswegen ist er aber auch nicht irgendwie zornig oder verzweifelt geworden, als er dann nach Ägypten kam über Umwege, so, das ist nicht das verheißene Land. Er hat aber das große Ganze gesehen. Nicht seinen Plan mit seinem Leben, sondern er hat Gottes großen Plan gesehen und an diesen Plan hat er geglaubt. Sogar so weit, dass er gesagt hat, wenn ich einmal nicht mehr bin, also mein materieller Körper hier nur noch Gebeine sind, weiß ich aber, dass Gott seine Zusagen einhalten wird und ich möchte sogar nach meinem Tod Teil dieses Plans sein, nehmt meinen Körper mit. Er war so fest davon überzeugt, dass er sogar über sein eigenes Leben hinausgeguckt hat. Was hat Gott weiter vor, nicht nur mit mir? Und ich finde das ist der Glaube, der in Hebräer hervorgehoben wird. Nicht der Glaube daran, dass Gott vielleicht mit dir einen besonderen Plan hat, sondern der Glaube an Gottes großen Plan, an seine großen Zusagen. Für uns heute gilt nicht mehr die Zusage mit dem verheißenen Land. Israel, das Volk Israel ist in seinem verheißenen Land angekommen. Aber auch uns heute in unserer Gegenwart macht Gott Zusagen. Und eine möchte ich hervorheben, denn Gott, Jesus, verspricht uns ewiges Leben nach dem Tod. Auch wir haben die Möglichkeit, wie Josef, uns um unsere Gebeine zu kümmern, um unser Leben, nachdem wir hier auf der Erde nicht mehr sind. Wir haben die Möglichkeit zu glauben an einen Gott, der einen Plan hat, der wesentlich größer ist als wir selbst. Einen Plan, der schon bei Grundlegung der Welt geschmiedet wurde und der sich auch erfüllen wird. Wann, wissen wir nicht, aber wir wissen zu 100%, wir können Teil davon sein. Wir können unser Leben etwas Größerem geben. Und ich finde, das ist mit der größte Unterschied oder der wichtigste Unterschied zwischen der Geschichte von Josef, also abgesehen von der Tatsache, dass die Geschichte von Josef wahr ist und so passiert ist, und vielleicht der Odyssee von Odysseus, eine Fantasiegeschichte gespickt mit Erzählungen und Abenteuern. Aber das ist auch der Unterschied oder die Möglichkeit, wie wir heute unsere Leben führen können. Wir können uns wie ein Odysseus auf unsere List verlassen, auf unsere Fähigkeiten. Wir können in diesem Leben etwas erreichen. Wir können uns ein Ziel in unserem Leben setzen. Ne? Mit mindestens 50 möchte ich mit 1 Million in Rente gehen können. Ist ein Ziel, kannst du dir setzen. Wir können unsere Irrfahrt in dieses Ziel halt alleine angehen. Das ist, die Wahl haben wir. Die Wahl gibt Gott uns auch. Wir dürfen losziehen und gucken, was wir machen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wie viele von uns finden, dass es ein lohnendes Lebensziel ist, dass ich irgendwann mal eine coole Autobiografie schreiben kann? Und vor allen Dingen, wenn ich auch ganz ehrlich bin, ich könnte nicht mal eine coole Autobiografie schreiben. Ich meine, mein Leben ist nicht doof, aber ich müsste es jetzt auch nicht in ein Buch schreiben. Wozu mache ich das dann hier? Ich habe eine andere Entscheidung getroffen. Eine Entscheidung, die jeder von uns treffen kann. Ne? Nicht ein Odysseus oder ein, weiß ich nicht, Superman oder irgendeine andere Filmfigur oder irgendeine Heldenfigur, vielleicht auch irgendeine reale Figur, die wir bewundern und sagen können, boah, so wollten wir eigentlich auch mal sein. Sondern ich persönlich habe diese Entscheidung eins getroffen. Ich möchte Teil von etwas Größerem sein. Ich möchte glauben, und zwar nicht an mich, denn ich weiß, auf mich kann ich mich nicht immer verlassen. Versuchungen kann ich nicht immer widerstehen. Ich neige zum Zorn und dazu schnell verletzend zu werden. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, ich möchte Gottes Zusagen glauben. Ich möchte der Zusage Gottes glauben, dass er ein ewiges Leben für mich vorbereitet hat. Und jetzt mehr an die Leute, die sich bereits für diese Entscheidung getroffen haben, die sich schon für Gott entschieden haben. Erstmal Halleluja, Amen, super. Das ist eine sehr gute Sache, denn wir können unseren Glauben auf einen Gott richten, der allmächtig, ewig und wahrhaftig ist. Und was ich immer wieder besonders an diesem Glauben, das ist ein Aspekt des Glaubens, den ich hervorheben will, es kommt nicht darauf an, wie viel wir an diesen oder mit welcher Überzeugung wir an diesen Gott glauben. Denn Gott ist allmächtig, ob ich das glaube oder nicht. Gott hat einen Plan für diese Welt, für die Ewigkeit und auch für mich, ob ich das möchte oder nicht. Klar, ich habe die Wahl, den Plan für mich zumindest, mit meinem Leben. Da kann ich zu Gott sagen, nee, du, da mache ich nicht mit, ich mache mein eigenes Ding. Aber den großen Plan, irgendwann mal einen neuen Himmel zu erschaffen, in dem wir Menschen mit ihm wirklich ungetrennt leben können, den Plan führt er aus, ob wir dabei sind oder nicht, ob wir dran glauben oder nicht. Dieser Plan wird ausgeführt. Und wir haben die Entscheidung, zumindest jetzt an die, die diese Entscheidung getroffen haben, wir haben diese Entscheidung getroffen, Teil dieses Plans zu sein. Und genauso dürfen wir auch leben. Wir dürfen wissen und glauben und uns um unsere, ja, Gebeine ist halt so ein Wort, das ich, glaube ich, aktuell zweimal gebraucht habe, also insgesamt in meinem Leben zweimal. Das ist ein Wort, das wir nicht benutzen, aber wir können uns um das kümmern, was kommt, wenn wir nicht mehr hier sind. Wenn unser irdischer Lauf fertig ist, wenn wir hier auf Erden mit, lass es 100 Jahren sein, glücklich, viel erreicht haben und versterben, wir können uns trotzdem noch um das kümmern, was danach kommt, die Ewigkeit. Oder aber, wir können die Entscheidung treffen und sagen, na, mein Leben soll einfach eine Geschichte sein, die in ein paar hundert Jahren vielleicht irgendein Typ auf der Bühne seiner Gemeinde erzählt, als Negativbeispiel oder halt als anderes Beispiel. Boah, da hätte ich richtig Lust drauf. Diese Entscheidung können wir auch treffen. Wir können, und damit möchte ich jetzt auch gleich zum Schluss auch kommen, wir können unseren Glauben auf etwas richten, was vielleicht nicht Bestand hat. Und ich habe dieses Beispiel schon mal gebracht, aber ich mache es nochmal, weil ich es einfach so toll finde. Von Hans-Peter Reuer übrigens, nicht selbst ausgedacht. Da ging es auch um Glauben und da ging es darum, dass es gar nicht wichtig ist, wie stark du glaubst, sondern woran du glaubst. Und er verglich das mit einer Eisdecke, die, sagen wir mal, 2 Millimeter dick ist, so heute hier, ne? Schön frisch befroren. Und wir können noch so festen Glauben haben und sagen, diese Eisdecke wird mich halten und sprinten da halt rüber und wir werden einbrechen, einfach weil die Eisdecke nicht hält. Andersrum, wenn wir eine 2 Meter dicke Eisdecke haben oder lass uns mal den Baikalsee in Russland angucken, wo der einfach, du weißt, wie viele Kilometer dicke Eisdecke ist, da können wir natürlich kriechen und langsam Schritt für Schritt und weiß ich nicht, vielleicht nochmal einen Schritt zurück und dann muss uns hinten jemand schubsen, damit wir weitergehen. So können wir über diesen See gehen und diese Eisdecke wir tragen. Die wird nicht zusammenbrechen, als ob die guckt da oben, oh, da geht jetzt einer, der glaubt gerade nicht, dass ich halte, ja, dann mache ich mal kurz Platz, viel Spaß im Wasser. Und genau so können wir uns entscheiden, ob wir an uns, an diese Welt, an ihre Zusagen, an ihre Versuchungen, Geschichten glauben wollen oder ob wir unseren Glauben auf etwas richten wollen, was wirklich Bestand hat, was an einen Gott, der allmächtig ist und vor allen Dingen an einen Gott, der uns auch einlädt, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Diese Zusage können wir glauben. Also an diejenigen, die diese Entscheidung bereits getroffen haben, seid mutig und lebt auch so. Ihr glaubt an einen allmächtigen Gott und ihr werdet ans Ziel mit ihm kommen. Auch wenn ihr jetzt gerade vielleicht sehr wenig Glauben habt oder viele Zweifel eher, Jesus sagt, es reicht Glaube wie ein Senfkorn, das ist ein ziemlich kleiner Korn, um Berge zu versetzen. Nicht, weil ein bisschen Glaube so mächtig ist, sondern weil Gott so allmächtig ist. Und eine Einladung an diejenigen, die vielleicht noch nicht diese Entscheidung getroffen haben. Ihr könnt eure Odyssee fortsetzen, durch diese Welt irren, das ist euer gutes Recht, oder ihr könnt Teil von etwas Großem sein. Ihr könnt zu einem Gott kommen, der allmächtig ist und euch trotzdem, obwohl er so viel größer und mächtiger ist, so unendlich liebt, dass er euch bei sich haben will. Für immer. Wenn ihr diese Entscheidung treffen wollt, seid herzlich eingeladen. Ihr könnt, also ich bin jetzt mal einfach mutig und sage im Prinzip mit jedem hier sprechen. Ihr werdet es im Gespräch rausfinden, ob dieser jemand auch glaubt. Ihr könnt natürlich auch gerne auf mich zukommen oder auf unseren Pastor Michael Isaac, der hat sich da ganz hinten heute versteckt. Denkt nicht, dass ich dich nicht gesehen habe. Also, kommt, sprecht, nutzt diese Zeit, die Gemeinschaft, vielleicht auch, wenn ihr heute auf den Adventsbasar zu uns kommt, bei Kaffee und Kuchen euch einfach mal auch auszutauschen und mehr von diesem Gott zu hören, der euch als seine Kinder annehmen will. Denn, um nochmal zurück auf Josef zu kommen, Josef hat Gottes Zusagen geglaubt und wurde deswegen als Glaubensheld, also so bezeichnet es die Bibel nicht, so wurde es dann von uns jetzt einfach mal bezeichnet, aufgeführt. Es ist so erwähnenswert zu sagen, dass Josef, obwohl sein Leben viel Bemerkenswertes hatte, ist das Bemerkenswerteste an ihm, dass er ihm Gottes Zusagen geglaubt hat. Sein ganzes Leben lang und über den Tod hinaus. Dazu möchte ich euch einladen. Wir singen, glaube ich, erst nochmal. Genau, dann lasst uns zu diesem Gott gemeinsam auch beten in Form des Gesangs. Amen.